Guten Morgen, liebe Gemeinde. Geht's euch gut? Ja, passt. Sehr schön. Ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Und ihr seht schon, was ich für ein Thema mitgebracht habe. Normal steht dir nicht. Normal steht dir nicht. Und bevor ich erkläre, was ich damit eigentlich sagen möchte, möchte ich noch mal kurz beten, damit unsere Herzen bereit sind, das zu empfangen, was Gott uns heute schenken möchte. Seid ihr dabei? Sehr schön. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese wundervolle Zeit, die wir jetzt hatten in der Anbetung, Herr. Herr, wir danken dir dafür, dass wir als deine Kinder hier sitzen dürfen, Herr. Dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der unsere Gebete hört. Dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der uns sieht, Herr. Herr, du siehst auch jetzt unsere Herzen. Du siehst, dass wir hier sind, um dir zu begegnen, Herr. Und so wie du uns jetzt in der Anbetungszeit begegnet bist, Herr, so beten wir dafür, dass du uns auch jetzt in deinem Wort begegnest. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Amen. Wisst ihr, ich bin gestern zum Friseur gegangen, ja. Und ich weiß nicht, wie es so bei euch ist. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich jetzt noch die letzten Male zum Friseur gehen, bevor ich die Glatze bekomme, noch sehr genieße, ja. Und als ich da beim Friseur saß, war es so, ich bin angekommen und es hat gerade ein Fußballspiel begonnen. Es war das Fußballspiel von der Türkei gegen Portugal. Und als ich da so saß, war so ein kunterbunter Haufen in dem Friseurladen und alle haben erstmal gefragt, also jeder wurde gefragt, für wen bist du, für wen bist du? Und die meisten waren dort aus dem Nahen Osten, aber alle waren für Portugal, ne? Und ich war der Einzige, der gesagt hat, eigentlich gönne ich es der Türkei, ja? Also ich bin eigentlich für die Türkei. Und das Interessante ist, wenn man da in so einer Runde sitzt und man sich eigentlich nicht so kennt, das Interessante beim Friseur ist ja, man unterhält sich die ganze Zeit so, als würde man sich jahrelang schon kennen. Ja? Aber wenn es dann mal um irgendwas Wichtiges geht oder irgendwo, wo man merkt, ey, da hat man unterschiedliche Meinungen, da kommt immer eine besondere Frage. Und ich glaube, die Frage hast du auch schon jedem gestellt, den du nicht kennst. Und zwar ist diese Frage, woher kommst du? Das kennt ihr doch, oder? Man stellt jemanden die Frage, woher kommst du? Aber wieso stellt man jemanden diese Frage? Warum ist es so interessant zu wissen, woher jemand eigentlich kommt? Reicht es nicht, wenn man seinen Namen kennt? Reicht es nicht, wenn man weiß, wie alt die Person ist? Genau, es reicht nicht. Man will wissen, woher diese Person kommt. Und es ist so interessant zu wissen, woher die Person kommt. Warum? Wenn man weiß, woher sie kommt, dann kann man sich schon viele Dinge denken oder man meint, viele Dinge schon zu wissen. Man meint zu wissen, was die Person vielleicht mögen könnte. Was mag die Person wahrscheinlich für ein Essen? Warum hat die Person gerade diese Fußballmannschaft gewählt? Weil sie aus diesem bestimmten Ort kommt. Wir wollen immer wissen, woher jemand kommt. Bei mir war es so, als ich in der Nähe von Frankfurt und Darmstadt war, während meines Studiums, da war ich immer unterwegs und die Leute haben auch immer gefragt, woher kommst du? Aber sie haben nicht gefragt, weil sie es nicht wussten, sondern sie haben geahnt, woher ich komme. Warum? In der Berliner Kultur hast du dein Wa drin. Und das Wa habe ich nicht wegbekommen. In jedem zweiten Satz sage ich Wa. Also kommen die ganzen Hessener und sagen, woher kommst du? Aus Berlin, oder? Und ich sage natürlich, ja, ich komme aus Berlin, woher weißt du das? Und jeder gibt mir dieselbe Antwort. Aufgrund meines Sprechens hören Sie die Kultur raus, in der ich groß geworden bin. Und ich war da jetzt ja 8 Jahre in Hessen und als ich jetzt wieder hierher gekommen bin, hat mich die Kultur in Hessen, hat mir dieses Servus mitgeschickt. Damit nerve ich immer Paul, wenn ich ins Büro komme und Servus sage. Ich versuche es mir schon abzutrainieren. Aber weil ich so lange in Hessen war, habe ich was aus dieser Kultur mit übernommen. Und das ist halt dieser Gruß Servus. Und manchmal erlaube ich mir so einen kleinen Spaß, und zwar, wenn Leute zu mir kommen und mich fragen, woher kommst du? Und dann sage ich, ja, ich komme aus Deutschland. Und dann gucken sie mich an und sagen, ja, aber ich meine, woher kommst du eigentlich? Und ich weiß, worauf sie hinaus wollen, und ich sage, ja, ich komme aus Berlin. Und dann sagen, nee, du weißt doch, was ich meine, oder? Ach so, ja, West-Berlin, Wilmersdorf bin ich geboren. Also, was soll ich denen noch geben? Aber selbstverständlich wollen sie wissen, woher meine Eltern kommen. Weil sie sich dann einfach, dann wissen sie so vieles, welchen Hintergrund meine Kultur hat und die Geschichte. Und so kommt man ja ins Gespräch. Man fragt immer, woher kommst du? Weil es mit der Identität zu tun hat. Und deine Identität ist sehr, sehr wichtig, weil sie darüber aussagt, wie du handelst oder mehr erklärt, warum du so bist, wie du bist. Und heute möchte ich genau darüber reden, in Verbindung mit diesem Satz, normal steht dir nicht. Lasst uns im 1. Petrus 2, 11 lesen. Diesmal habe ich echte Fotos aus der damaligen Zeit, ja, Polaroid-Bild von Petrus. 1. Petrus 2, 11, da steht, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Petrus gibt hier schon mal einen Indiz über unsere Identität. Ich will noch mal einen draufsetzen und möchte das mal mit ein paar Bibelversen erstmal bestärken, worauf ich hinaus will, und unsere Identität mal herausstreichen. Paulus schreibt in Philipper 3, 20, aber wir haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Wir leben auf der Erde, aber sind nicht von ihr. Amen. Wir sehen, dass eine Sache herausgemalt wird. Eine Sache, die wir vor 2 Wochen gefeiert haben. Und zwar, als wir die Taufe gefeiert haben, was haben wir da gefeiert? Dass Menschen bekannt haben, Kinder Gottes zu sein und nun zum Königreich Gottes zu gehören. Und genau das ist das, was Petrus und Paulus uns hier vor Augen malen. Sie machen uns ganz klar bewusst, wer wir sind. Sie machen uns bewusst, ey, ihr seid zwar in dieser Erde, ihr lebt auf dieser Erde, aber ihr seid nicht von dieser Erde. Das bedeutet, ja, du hast einen deutschen Pass, aber dieser deutsche Pass ist nur vorübergehend. Deine eigentliche Identität ist Königreich Gottes. Du gehörst zu dem Königreich Gottes. Und das nicht erst, wenn du dann mal irgendwann bei Gott bist, sondern schon jetzt und hier. Das ist deine Identität. Und genauso wie Menschen auf mich schauen und sagen, okay, der sieht nicht aus wie ich, ich frage ihn mal, woher er kommt, weil sie einen Unterschied bemerken, genauso ist es bei uns in unserem Leben. Sollten die Menschen kommen und sagen, warte mal, was ist eigentlich bei dir los? Was ist eigentlich bei dir und deiner Identität los? Jetzt haben wir zwar das Wer geklärt, wer wir sind. Wir sehen, die Apostel sagen uns, wir sind Bewohner des Himmels. Wir sind Kinder Gottes. Aber die Frage ist, wie wird das deutlich? An was machen wir das fest? Das Wer steht, die Frage ist aber nach dem Wie. Und wisst ihr, wenn ihr eine Bibelstelle liest und der Vers fängt immer mit aber an oder deswegen, muss man immer gucken, was in den Versen davor steht. Damit man versteht, warum sagt er aber? Warum sagt er deswegen? Und im Philipperbrief sagt Paulus davor, es gibt viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Ich habe es euch schon oft gesagt, aber jetzt schwöre ich euch sogar unter Tränen, hütet euch vor ihnen. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Paulus zeigt uns erstmal die Gegenseite. Paulus zeigt Menschen, die sich mit demselben Wer identifizieren, mit derselben Identität. Aber woran macht er fest, dass sie nicht wirklich diese Identität in sich tragen? Er macht es an diesem einen Argument fest, dass er sagt, sie denken nur über die irdischen Dinge nach. Sie denken nur über das Hier und Jetzt. Die Begierden vom Hier und Jetzt, von dem, was sie hier auf der Erde wollen, das ist das, was ihr Denken dominiert. Und alles, was dein Denken dominiert, das wird eine Folge haben auf dein Handeln. Und an deinem Handeln erkennt man letztendlich wirklich, wer du bist. Das bedeutet für uns, dass wir das Beispiel von der Taufe mal nehmen können. Die Taufe ist ja ein Ausdruck davon, dass du Teil einer Kultur geworden bist. Dass du Teil der Königreichs-Gotteskultur geworden bist. Aber es ist so, ich nehme mal die Taufe als Bild mit dem Wasser, so wie wenn ein Kind auf die Welt kommt. Wenn du ein Baby siehst und ein anderes Baby, egal ob das eine Kind aus Angola kommt und das andere aus China, als erstes sind es einfach nur Babys. Aber mit der Zeit eignen sie sich eine Kultur an. Mit der Zeit wachsen sie hinein in eine Kultur. Und genauso sollte es mit uns sein, wenn wir Kinder Gottes sind. Das, was bei uns geschehen sollte, ist, umso länger wir mit Jesus unterwegs sind, umso mehr sollten wir darauf achten, mit was wir unsere Gedanken füllen und auf welche Prioritäten unsere Gedanken abzielen. Und manchmal ist es einfacher gesagt als getan. Ich gebe euch ein Beispiel, was bei mir in den letzten 2 Wochen war. Ich hatte mit einigen Leuten schon über das Thema mal geredet, Altersvorsorge. Ja? Also für die Zukunft nachdenken, und im Fernsehen sagt man ja immer, ey, die jungen Leute kriegen keine Rente mehr, vergisst es, also ihr müsst euch Gedanken machen. Also habe ich mit ein paar Leuten geredet und die haben mir gesagt, ja, selbstverständlich, wenn es um Altersvorsorge geht, musst du an die Aktie gehen, du musst an die Börse gehen, du musst dich ja damit auseinandersetzen, was du für Aktien kaufst, ETFs, und ich habe null Ahnung davon. Also dachte ich mir, okay, ich muss ja auch irgendwie verantwortungsbewusst sein, und ich habe mir davor nie wirklich darüber Gedanken gemacht und habe angefangen, mich darüber einzulesen. Ja? Erster Tag, alles gut. Zweiter Tag, alles gut. Am dritten Tag habe ich überlegt, soll ich meine Pfandflaschen im Keller sammeln? Weil es mich so überwältigt hat, dieses ganze Thema. Es gab so viele Videos dazu, so viele Informationen dazu. Und ich dachte mir, wie soll ich jetzt mit dieser Altersvorsorge klarkommen? Und ich war hin und her gerissen. Mache ich jetzt den Schritt, mache ich den Schritt oder den Schritt? Und ich habe gemerkt, diese eine Woche, in der ich mich intensiv damit beschäftigt habe, ist eine Sache passiert. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, man soll nicht weise sein und nachdenken über das, was man tut für die Zukunft. Wir sollten weise sein. Aber es ist eine Sache passiert. Umso mehr Videos ich gesehen habe, umso mehr ich irgendwelchen Leuten gefolgt bin, umso mehr habe ich Gott aus dem Bild rausgenommen, was dieses Thema anging. Und auf einmal, wenn in China ein Sack Reis umgefallen ist, dachte ich mir, oh, diese Aktie darfst du nicht anfassen. Nichts, was mit China zu tun hat. Das ist ganz gefährlich. Und ich habe gar nicht mehr, und ich habe richtig gemerkt, was es mit meiner Emotion gemacht hat. Was es mit meinem Gedankengang gemacht hat. Es hat Einfluss auf mich genommen, weil ich eine Sache vergessen habe. Gott mit reinzunehmen in diesen Dingen. Himmlisch darüber nachzudenken. Nicht mit einer Angst, nicht mit einer Sorge in dieses Thema zu gehen, sondern realistisch darüber nachzudenken. Aber trotzdem weiß ich doch, dass der Versorger Gott selbst ist. Dass wenn ich Weisheit brauche für diese Themen, ich doch als erstes zu Gott gehe. Gott darum bitte, Herr, gebe du mir die Menschen, die wissen, wie das geht. Herr, öffne mir die Augen, dass ich weiß, wo ich wirklich hingucke, wen ich fragen kann, dass ich nicht alleine versuche, mir über Dinge Gedanken zu machen, die in 50, 60 Jahren passieren. Versteht ihr? Wir dürfen nicht in Extreme fallen. Aber das Wichtigste ist, dass unser Mindset über die Dinge des Himmels nachdenken. Dass unser Mindset, also das, die Art und Weise, wie wir denken, welche Ansätze wir nutzen, egal in welchem Lebensbereich es ist, immer darum fundiert ist, zu sagen, ich bete darüber. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, egal um was es geht, egal um welches Thema. Aber wie gesagt, es passiert sehr, sehr schnell, wenn wir uns das nicht immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir vergessen, es zu tun. Ich gebe euch noch 2 Bibelverse, die auf dieses Thema eingehen. Römer 12, 2, das haben wir, glaube ich, in der letzten Zeit schon öfter gelesen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und den nächsten gleich hinterher. In Kolosser 3, 1 bis 2. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Es ist wichtig, die Gedanken auszurichten auf unseren Herrn und Erlöser. Auszurichten auf seine Person und das, was er getan hat. Denn das ist das, was uns die Angst nimmt, was uns die Furcht nimmt, egal in welchen Lebensbereichen wir uns rantasten. Unsere Gedankenwelt wird dafür sorgen, dass wir anders mit unserer Zeit umgehen, dass wir anders mit unserem Geld umgehen, anders im Umgang mit anderen Menschen, wie wir unsere Kinder erziehen. All diese Dinge werden beeinflusst, wenn wir unsere Gedanken als erstes auf Gott ausrichten. Warum habe ich aber die Überschrift gewählt? Normal steht dir nicht. Normal passt nicht zu dir. Ich habe mal im Internet nachgefragt, was für Menschen normal ist, welches Empfinden sie im Alltag haben und was für sie normal ist. Viele haben geantwortet, vor allem die Jüngeren, haben gesagt, für mich ist es normal, allein und einsam zu sein. Kompensation dafür, Social Media, also das Internet und Konsolen. Andere haben gesagt, für mich ist es ein normales Gefühl, wütend zu sein über die Welt. Andere wiederum, bitter zu sein, voller Stress im Alltag, Unzufriedenheit. Stellt euch vor, das sind die Gedanken dieser Welt. Das sind ehrliche Aussagen von Menschen, die sagen, das ist für mich normal zu empfinden. Und wenn das normal ist, dann will ich euch, uns heute sagen, normal steht dir nicht. Normal passt nicht zu dir. Warum? Wenn wir glauben, dass der Auferstandene, Jesus Christus, in unserem Leben ist, wenn wir sagen, wir denken über nicht das Irdische als allererstes nach, sondern das, was vom Himmel ist. Wir schauen als erstes auf zu dem König, zu unserem Retter und Erlöser. Würdet ihr sagen, dass diese normalen Gedanken dieser Welt zu uns passen? Dass diese Dinge mit unser Leben einhergehen sollten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Normal passt nicht zu der Mentalität Gottes. Ich möchte eine Geschichte zum Vergleich nehmen. Eine Geschichte, die uns zeigt, wie schnell sowas doch geschehen kann. Ich habe mir richtig Mühe gegeben diesmal mit den Bildern, merkt ihr schon, oder? In 1. Samuel 9, 1 bis 2 lesen wir von der Geschichte von Saul. Saul war der erste König Israels. Und es ist interessant, was wir über Saul als erstes lesen. Saul, der hatte, also sein Vater, der hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der war ein junger, schöner Mann. Und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, um einen Kopf größer als alles Volk. Also es war ein ansehnlicher Mann und Saul ist jetzt derjenige, der per Los dazu gewählt wird, König zu werden von Israel. Und König hatte, die hatten noch nie einen König davor gehabt. Bis dato hatte immer Gott war ihr König. Aber sie kamen an einen Punkt, das Volk Israel, wo sie gesagt haben, alle anderen Völker haben einen König. Und wir wollen jetzt auch einen König. Und Gott gab ihnen Saul als König. Saul wurde gesalbt. Saul wurde von Gott gerufen. Saul wurde wortwörtlich zum König gemacht von Gott selbst. Seine ganze, ja seine, nicht Identität, aber seine ganze Stellung hatte er Gott zu verdanken. Davor war er unbekannt in diesem Volk. Er war schön, er war groß, aber er hatte keine Autorität, keine Position. Und Gott kommt hinein und gibt ihm diese Position. Und er setzt ihn über dieses ganze Volk. könnte sich ja jetzt denken, wenn man das hört, sollte es doch einfach sein, zu sagen, egal wo Saul hingeht, er wird Gott alle Ehre geben. Weil er gesehen hat, wie er gerufen worden ist von Gott. Ohne Anstrengung, ohne dass er was getan hat, ohne dass er was geliefert hat oder hinzugetan hat, hat Gott ihn gerufen und Gott hat ihn gewählt, um ihn zu einem König zu machen. Aber wir sehen, als Saul zum König gewählt wird, gibt es einen interessanten Satz. Nachdem er gesalbt wird, nachdem er offiziell vor dem ganzen Volk als König deklariert wird und alle zurufen, lang lebe Saul, lang lebe unser König, gibt es einen letzten Vers in dem Kapitel 10. Einige niederträchtige Männer aber spotteten. Was soll uns der helfen können? Sie verachteten Saul und brachten ihm keine Geschenke. Doch Saul tat, als hörte er sie nicht. Dieser Satz scheint sehr, sehr unscheinbar. Es sind Menschen da, die es nicht feiern, dass Gott ihn ausgewählt hat. Und mit der Zeit soll genau das ihm zum Verhängnis werden. Wir sehen, Gott nimmt Saul und führt ihn. Und Saul gewinnt eine Schlacht nach der anderen Schlacht. Und dann eines Tages kommt es dazu, dass der Prophet Samuel, der zu der Zeit gelebt hatte und ihn auch gesalbt hatte zum König, sich verabschiedet hatte und für eine Weile weggegangen ist. Und die Philister waren die großen Endgegner von Israel. Und es kommt zu einem Punkt, wo die Philister runterkommen, um Israel anzugreifen. Und Saul hatte schon von Beginn an Menschenfurcht. Er hat von Beginn an nachgedacht, was halten die anderen von mir? Wie kann ich meine Position, die ich als König habe, festigen? Wie kann ich sie legitimieren? Wie kann ich Menschen zeigen, dass ich wirklich ein König bin? Er hatte Sorgen um das, was die anderen gedacht hatten. Über eine Position, die er sich gar nicht erarbeitet hatte. Über eine Position, die von Gott gegeben war. Vor einem Krieg sollten sie immer ein Opfer für Gott geben. Und Samuel hatte angesagt, dass er in 7 Tagen da sein wird. Und Saul steht mit seiner Armee und er merkt, dass mehr und mehr Leute von seiner Armee Angst kriegen und langsam gehen. Weil sie Sorge darum haben, gegen die Philister zu kämpfen. Und als Samuel sich auch noch verspätet, gehen immer mehr Leute. Und Saul denkt sich, weißt du was, das einzige Logische, was ich jetzt machen kann, und lasst mich euch sagen, aus menschlicher Sicht war das das einzig Logische. Er hat gesagt, bevor mir hier alle wegrennen, muss ich das Opfer selber geben. Ich werde Gott einfach das Opfer geben. Ja, ich weiß, Samuel hätte es tun sollen, aber ich muss das Opfer geben, damit die Armee bleibt, damit die Armee in den Krieg zieht und keine Furcht hat. Und Saul tut genau das. Er geht zum Altar Gottes und er gibt dieses Opfer. Und dann kommt der Prophet Samuel und sagt, was hast du dir dabei gedacht? Wie bist du nur drauf gekommen, das zu tun? Er hätte einfach Gott vertrauen sollen, und Gott gehorchen soll. Aber seine Gedanken wurden eingenommen von dem, was irdisch gesehen Sinn gemacht hätte. Und er hat um sich herum geschaut und geguckt, was denken die Menschen? Was sagen die Menschen? 1, 2 Kapitel später kommt eine Geschichte, in der Gott sagt, zieht in den Krieg, ja, und er soll den König der Amalekiter besiegen. Und er soll den König der Amalekiter für das, was er getan hat und was sein Volk tut, hinrichten. Ja? Und sie sollen auch nichts von den Tieren nehmen, nichts von den Schafen, von den Kälbern, nichts davon sollen sie anrühren. Und Saul geht hin, zieht in den Krieg, gewinnt den Krieg mit den Israeliten, aber was macht er? Was lässt er seine Leute tun? Sie nehmen das ganze Rind, die ganzen Tiere nehmen sie mit und er lässt den König am Leben und behält ihn bei sich. Warum tut er das? Damals, wenn du ein König warst und in Krieg gezogen hast und eine Armee besiegt hast, hast du deine Position natürlich nochmal verfestigt und legitimiert. Wenn du jeden zeigen konntest, schaut, diesen König habe ich besiegt, er steht unter meinen Fittichen. Der kommt hier nicht weg. Und den kannst du dann natürlich allen zeigen und die Leute werden dich mehr und mehr als einen wahrhaftigen König ansehen, weil sie sagen, boah, der hat diesen Sieg errungen und schau mal, er hat diesen König bei sich. Gott erzählt Samuel davon und Samuel kommt und Samuel hört schon das Geblühe von dem, ihr wisst alle ganz genau, sehr gut. Er hört die Geräusche. Und er sagt, Saul, was ist eigentlich hier los? Was ist eigentlich hier los? Was höre ich da? Und Saul sagt, hey, Moment mal. Ich habe die doch alle nur hier, weil ich Gott ein Opfer bringen möchte. Ist das nicht vernünftig, wenn ich Gott ein Opfer bringen möchte? Wisst ihr, da sehen wir, wie Saul, der alles von Gott bekommen hat, aus der Liebe Gottes heraus, aus der Gnade Gottes heraus, eine Berufung bekommen hat, eine Gabe bekommen hat, zu leiten dieses Volk, er dann auf einmal anfängt, irdisch zu denken. Aber es wäre verständlich, rein aus menschlicher Perspektive. Und ab da sehen wir, wie seine ganze Lebensgeschichte nur noch den Bach runtergeht. Das Problem auch, das Saul hatte, war, dass er nicht umgekehrt ist. Er war immer zu stolz. Irgendwann konnte er es nicht mehr ertragen, wenn er den Geist Gottes auf jemand anderen gesehen hat. Irgendwann war die Präsenz Gottes auf jemanden anderen, und zwar den zukünftigen König David, etwas, was ihm keine Ruhe mehr gegeben hat, sondern etwas, was er töten wollte, was er attackieren wollte. Von wo nach wo ein Mensch fallen kann. Obwohl er doch von Gott alles bekommen hat. Warum erzähle ich diese Geschichte? Warum habe ich mich für diese entschieden? Paul hat letzte Woche darüber gepredigt und hat gesagt, die Höhen, die wir haben, also die Götzen, die wir in unserem Leben so haben, die sollen wir fällen, die müssen weg, diese Höhen. Und ich möchte euch heute noch eine Fortführung dafür geben und sagen, wisst ihr was, das Normale, das was auf dieser Erde ist, die Perspektive dieser Welt, passt uns nicht. Deswegen, wenn wir etwas in unserem Leben identifizieren, was zu so einem Götzen geworden ist, zu einer Höhe geworden ist und wir sie aus unserem Leben rausreißen, müssen wir da etwas sehen. Und was müssen wir da reinsehen? Die Perspektive Gottes. Wir müssen anfangen, danach auszustrecken, das zu denken und das empfangen zu wollen, was sich als Kinder Gottes, als Bürger des Himmels gehört. Es ist wichtig, dass wir uns danach ausstrecken und fragen, Gott, was willst du in dieser Lebenssituation für mich? Gott, was bedeutet es, in dieser Situation dir gerecht zu leben? Und umso mehr wir dort hineinwachsen, umso mehr werden Menschen zu uns kommen und sagen, irgendwas stimmt doch nicht bei dir. Warum bist du so, wie du bist? Und da möchte ich euch ermutigen und euch ein bisschen ergreifen und sagen, ey, freut euch darüber, nicht normal zu sein. Habt Mut, nicht normal zu sein. Ihr wurdet nicht dafür berufen, normal zu sein. Wie könnt ihr normal sein, wenn ihr Bürger des Himmels seid, die auf Erden leben? Wie könnt ihr normal sein als ein Schaf unter den Wölfen? Habt Mut und seid nicht normal. Spricht auf in den Begegnungen mit Menschen. Zeigt, dass ihr anders seid. Betet für Menschen. Legt die Hände auf. Warum? Wir predigen, wir haben ja jetzt die Bibelstunde über die Gaben des Geistes gehabt und die Frucht des Geistes. Und ich will euch da ermutigen, die Gaben, die Gott uns schenkt, werden noch viel mehr wachsen, wenn wir die Frucht des Geistes haben. Und zwar dort in Freude nach vorne gehen, um zu zeigen, welche Frucht in uns ist. Wenn wir keine Furcht haben, dafür einzustehen, welche Frucht in uns wächst, wer derjenige ist, der uns diese Frucht gegeben hat, dann wird Gott auch mehr und mehr Gaben austeilen. Warum sollte er viele Gaben austeilen für jemanden, der nicht bekennt? Deswegen lasst mich euch ermutigen, heute an diesem Tag zu sagen, ey, ich bin nicht normal im Sinn dieser Welt. Ich bin anders. Warum? Weil ich den allmächtigen Gott gehöre. Ich bin anders. Warum? Weil all das, was ich bin, all das, wo ich hingehen werde, das habe ich aus freien Stücken von meinem Gott, von meinem Herrn und Erlöser bekommen. Und für jeden Einzelnen von uns kann es ein anderer Lebensbereich sein. Und es wird immer und immer wieder in unserem Leben so sein, dass wir uns prüfen müssen. Aber was wir nicht tun wollen, ist wie Saul zu werden. Von Gott zu empfangen und nachdem wir empfangen haben, zu gucken, was sagen die anderen. Lasst uns empfangen und sagen, Herr, was darf ich damit tun? Lasst uns empfangen und sagen, Herr, wo darf ich unnormal sein? Wo darf ich anders sein? Wo darf ich herausstechen? Wo darf ich jemanden fragen, darf ich dir die Hände auflegen? Wo willst du, dass ich mutig bin, Gott? Wenn wir diese Sehnsucht haben, dann werden wir am Ende, das ist meine letzte Bibelstelle, an einen Punkt kommen, wo wir vielleicht an eine Herzenshaltung kommen, wie sie Paulus hatte. Paulus, als er im Gefängnis sitzt und nicht weiß, welche Strafe ihn erwartet, ob er die Todesstrafe kriegt oder ob er noch raus darf, schreibt er in Philipper 1, 21 bis 23, denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Was sagt diese Bibelstelle aus? Was zeigt sie uns? Paulus ist so weit oben im Reich Gottes mit seiner Mentalität, dass er sagt, ich weiß gar nicht, worüber ich mich mehr freuen soll oder wonach ich mich mehr sehen soll. Soll ich mich darüber freuen, dass ich vielleicht jetzt die Todesstrafe kriege, weil ich dann endlich mit meinem Herrn Jesus vereint bin? Oder soll ich mich mehr danach sehen, frei zu kommen, weil ich weiß, dass ich überall, wo ich hingehe, die Ehre Gottes zur Schau stellen werde, den Namen Jesu Christi groß machen werde und meine Brüder und meine Schwestern erbauen werde? Was soll ich mehr verlangen? Seine Gedanken waren kein bisschen an irgendwelchen irdischen Dingen. Er hat nicht überlegt, ob er Aktien kaufen soll. Nein, seine Frage war, Herr, wo ist es noch besser, wenn ich hier bleibe und dir Ehre bringe oder wenn ich endlich selbst bei dir sein darf? Wie schön, wenn man selbst an dieser Spannung ist, selbst an diesem Punkt kommt zu sagen, oh, ich brenne so sehr danach, alles auf mich zu nehmen, jeden komischen Blick auf mich zu nehmen, um Jesus groß zu machen, zu sehen, wie Menschen frei werden, geheilt werden, ihn annehmen, aber gleichzeitig so eine Sehnsucht danach zu haben, endlich im Königreich Gottes zu sein. Lasst uns mehr danach ausstrecken, dieses Feuer in unserem Herzen zu tragen. Lasst uns mehr danach ausstrecken, nicht normal zu sein. Lasst uns mehr danach ausstrecken, zu sagen, Herr, da, wo ich irgendwelche Altäre aufgebaut habe, reiße du sie nieder und gebe mir die Fähigkeit zu denken, zu schmecken, was deine Herrlichkeit will. Zu sehen, wie ich sprechen darf. Weisheit zu kriegen von deinem Thron alleine, Herr. Denn das ist, wonach ich mich sehne. Um deine Ehre allein will ich leben. Lass mich noch mal beten. Halleluja, Jesus. Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr dafür, dass du ein treuer Gott bist, Herr. Herr, wir wollen dir alle Ehre dafür geben, dass wir wissen dürfen, Herr, dass in den Höhen und Tiefen unseres Lebens du keinen Meter von uns entfernt bist. Dass du uns dein Geist gegeben hast, dass du in uns lebst, Herr. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns erbaut, Herr, das uns ja, zurechtleitet und zeigt, Herr, wie wir leben dürfen mit dir. Herr, ich bete dafür, dass du jeden Einzelnen von uns berührst, Herr. Dass du jeden Einzelnen von uns mehr mit hineinnimmst, Herr. Dass wir Gedankengänge des Himmels haben, Herr. Dass wir in jeden Lebensbereich, in den wir hineinschauen, erwarten, Herr, in deinem Wort und durch dich, Geist Gottes, ein Reden zu bekommen. Herr, ich bete dafür, dass wir in unseren Beziehungen mit anderen Menschen übernatürlich denken, Herr. Übernatürlich erwarten, Herr, weil wir einen übernatürlichen Vater im Himmel haben. Herr, gieße deinen Geist über uns aus. Gieße deine Gaben über uns aus, Herr. Wirke du, Herr, dass egal, wo wir hingehen, Herr, dein Wille geschieht, wie er im Himmel ist, so auch auf Erden, Herr. Dass es nicht nur Worte in unserem Leben sind, sondern dass wir Schritt für Schritt sehen dürfen, Herr, wie du wirklich Dinge wahr machst, Herr. dass du uns den Mut gibst, auf diesem Wasser zu laufen, Herr. Deinem Wort zu vertrauen und nicht nach links und nicht nach rechts zu gucken auf die Wellen, Herr, sondern unsere Augen direkt auf den Thron Gottes zu haben, Herr. Herr, alles, was wir haben, ist unser Vertrauen auf dein Wort. Auf dein Wort bauen wir, Herr. Herr, du siehst, wo wir dich brauchen. Du siehst, Herr, wo wir ja vielleicht noch kleingläubig sind. Da, wo wir nicht diese Erwartungen haben. Herr, all diese Bereiche wollen wir dir hingeben. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in Liebe mit uns unterwegs bist, Herr. Dass du ein treuer Gott bist, Herr. Und dass du Freude an uns hast. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen.